Welche Gemeinsamkeit haben die folgenden Männer? Jakob, Mose, David, Petrus, Paulus und Gerrit. Welche Gemeinsamkeit haben sie? Nun, sie alle sind Männer, die Gott wirklich lieben, die aber an verschiedenen Punkten in ihrem Leben von Gott abgewichen sind und wieder zur Gemeinschaft mit Gott zurückkehren mussten. Und ich wäre wirklich überrascht, wenn wir auf diese Liste nicht auch einige eurer Namen mit dazu nehmen könnten. Das liegt einfach daran, dass es in der Natur von uns Schafen liegt, sich vom Hirten zu entfernen. Wir befinden uns nach wie vor in meiner Predigtreihe zum Thema Schaflied, also Psalm 23. Bei der Vorbereitung für die heutige Predigt habe ich dann gemerkt, was die Schwierigkeit bei einer solchen Predigtreihe ist. Die Schwierigkeit besteht nämlich darin, dass man das Thema der Predigtreihe festlegen muss, bevor man alle einzelnen Predigten ausgearbeitet hat. Geht ja gar nicht anders. Und so kann es leicht passieren, dass man im Lauf der Zeit merkt, dass man etwas anders hätte planen sollen. Glücklicherweise ist es in diesem Fall nur eine Kleinigkeit, die mir eingefallen ist, die ich anders hätte planen sollen. Nämlich der Titel der ersten beiden Predigten. Wir haben uns bisher Gottes Medizin gegen meine Sorgen angesehen. Und wir haben über Gottes Medizin gegen meine Ruhelosigkeit nachgedacht. Und jetzt ist mir klar geworden, dass es im Zusammenhang mit Schafen doch eigentlich viel besser passen würde, nicht von Medizin, sondern von Kräutern zu reden. Denn gegen alles ist schließlich ein Kraut gewachsen. Und genau deshalb lautet der Titel der heutigen Predigt Gottes Kraut gegen mein Herumirren. Gottes Kraut gegen mein Herumirren. Heute Morgen werden wir uns nämlich mit dem dritten Vers unseres Schafliedes befassen. Und wir werden dabei sehen, welches Kraut uns Gott als Mittel gegen dieses Herumirren hat wachsen lassen. Sehen wir uns mal Psalm 23, Vers 3 an. David schreibt dort: Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie ihr vielleicht wisst, zeichnet sich hebräische Dichtung nicht durch sich reimende Worte aus. Bei uns im Deutschen, da ist das ja gewöhnlich so, dass die letzten Worte der Zeilen eines Gedichtes dieselbe Endung haben, wodurch sich die einzelnen Zeilen dann reimen. Große Dichter wie Goethe schaffen es dann sogar, ein ganzes Buch mit einem durchgehenden Reimmuster zu schreiben. Finde ich eine tolle Leistung. Inhalt ist eine andere Sache, aber das ist eine tolle Leistung. Kleinere Dichter wie Heinz Erhardt, sie schreiben dann darüber, in vier Zeilen nur was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch es ist schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen. Die meisten Dichter brauchen mehr. Sowas ist für uns ein Gedicht. Das, was sich hinten reimt. Das, was hinten gleich geschrieben wird. Aber so etwas finden wir in der Bibel im Prinzip nicht. Oder nur mal ganz selten. Stattdessen ist es etwas anderes, was sich in der hebräischen Poesie reimt. Dort ist es nämlich so, dass sich nicht die Worte reimen, sondern die Gedanken. Man spricht dabei von Parallelismen. Wir haben uns in meiner Predigtreihe bisher Psalm 23, Vers 1 und 2 angesehen. Und dabei ist es so, dass beide Verse jeweils aus zwei Zeilen bestehen, die im Grunde genommen auf zwei verschiedene Arten dasselbe aussagen. Besonders deutlich ist das bei Vers 2. Also nochmal zur Erinnerung. Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Grund dafür, dass es mir nichts mangelt, ist, dass der Herr mein Hirte ist. Und Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Natürlich, Gras und Wasser ist was anderes. Aber trotzdem, beide Zeilen sind hier einfach verschiedene Arten zu sagen, dass Gott mir einen Ort bietet, an dem ich in Frieden ruhen kann, in dem ich im Hirten ruhe. Also, wie gesagt, ein inhaltlicher Reim. Und dasselbe gilt auch für Vers 3, auch wenn wir das vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen. Vers 3. Er erquicket meine Seele, Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir werden nachher sehen, dass die Vorstellung, dass Gott meine Seele wiederherstellt, nicht von der Vorstellung getrennt werden kann, dass er mich auf Pfaden der Gerechtigkeit führt. Aber gleichzeitig dient die erste Zeile von Vers 3 auch als eine wichtige Brücke, die die Verse 2 und 3 miteinander verbindet. Und ich denke, wir können das erkennen, wenn wir uns diesen Text genauer ansehen. Zunächst mal erfahren wir, dass der Herr meine Seele erquickt. Das Wort Seele, das David hier verwendet, das hat eine sehr umfangreiche Bedeutung und beschreibt letztlich die ganze Person. Deutlich wird das, wenn wir uns ansehen, wie dieses Wort bei der Erschaffung des Menschen in 1. Mose 2 verwendet wird. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das Wort, das in diesem Vers mit Wesen übersetzt wird, ist dasselbe Wort, das David in Psalm 23 für die Seele benutzt. Wenn David also in seinem Schaflied schreibt, dass Gott seine Seele erquickt, dann sagt er damit, dass Gott seine ganze Person erquickt. Aber wir sollten an dieser Stelle auch einen Blick auf das Verb erquicken werfen. Das hebräische Wort, das an dieser Stelle benutzt wird, kann auch mit wiederherstellen übersetzt werden. Man könnte es auch mit restaurieren veranschaulichen. Stellt euch mal vor, ihr würdet bei eurer Oma im Schuppen einen Oldtimer finden. Weil ihr alte Autos total toll findet, entscheidet ihr euch dazu, ihn zu restaurieren. Was macht ihr dann? Ihr versucht, das gesamte Auto, innen und außen, in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Und David sagt, dass es genau das ist, was der Hirte für seine Schafe tut. Er restauriert sie wieder. Er stellt sie vollständig wieder her, innen und außen. Er setzt sie in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Das meint das Wort erquicken. Aber das wirft natürlich die Frage auf, welchen Zustand stellt mein Hirte denn bei mir wieder her? Aber bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich zunächst mal klarstellen, was David hier nicht sagt. Manchmal ist es auch wichtig, was nicht gesagt wird. David deutet hier in keiner Weise an, dass ein Mensch seine Rettung verlieren könne und sie dann zurückbekommen müsse. Dazu schreibt er hier nichts. Denn das würde voraussetzen, dass Jesus für eine gewisse Zeit der Hirte eines Menschen war, dann irgendwann nicht mehr sein Hirte war und wieder sein Hirte werden soll. Aber denkt dran, was David in Vers 1 geschrieben hat. Er schreibt, der Herr ist mein Hirte. Die Verbform, die dort verwendet wird, sie macht deutlich, dass der Herr nie aufgehört hat, sein Hirte zu sein. Und doch räumt David ein, dass es noch Zeiten in seinem Leben gibt, in denen er den Hirten braucht, um seine Seele wiederherzustellen. Also der Herr ist sein Hirte, trotzdem muss seine Seele wiederhergestellt werden. Besser verständlich wird das, wenn wir überlegen, wie eine Seele aussieht, die Erquickung braucht. In Psalm 44, Vers 26, da schreiben die Söhne Korachs: Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Und in Psalm 119, Vers 25 lesen wir: Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Eine Seele, die Erquickung braucht, liegt im Staub. Sie ist am Boden zerstört. Und das können wir uns vorstellen, wie das ist, wenn man am Boden zerstört ist. Und das ist auch eine Vorstellung, die für einen Hirten nichts Besonderes ist. Besonders im Frühjahr kann es passieren, dass ein trächtiges Schaf plötzlich regungslos auf dem Rücken liegt. Das ist eine gefährliche Situation für das Schaf. Es kommt nicht mehr aus eigener Kraft auf die Beine. Im schlimmsten Fall kann das Tier sogar sterben, wenn ihm niemand hilft und es so liegen bleibt. Das ist ein rein mechanisches Problem. Schafe können ihre Beine nicht so drehen wie wir Menschen beispielsweise. Und sie kommen nicht mehr hoch. Und irgendwann sind sie so geschwächt, dass sie es gar nicht mehr versuchen. Die Gebärmutter und andere Organe drücken dann auf die Blutgefäße und die Lunge. Der Kreislauf wird geschwächt und es kann zu einem Kreislaufschock oder Atemstillstand kommen. Außerdem können Raubtiere oder Vögel die wehrlosen Schafe attackieren. Krähen können auf ihren nackten Bäuchen landen und ihnen Fleisch oder auch die Augen auspicken. Wenn das Wetter heiß und trocken ist, kann das Schaf innerhalb weniger Stunden sterben. Bei kühlem, regnerischem Wetter kann es vielleicht noch ein oder zwei Tage dort auf dem Rücken liegen und noch ein bisschen überleben. Also macht der gute Hirte jeden Tag eine Inventur seiner Schafe, um sicherzustellen, dass keines von ihnen fehlt. Und wenn auch nur eins von ihnen fehlt, geht er auf die Suche nach diesem einen Schaf, um zu sehen, ob es vielleicht hilflos auf dem Rücken liegt. So, jetzt mal gerade kurz weg von der Bibel und hin zum ganz praktischen Schafschutz. Was kannst du tun, wenn du ein Schaf siehst, das auf dem Rücken liegt und nicht mehr aufstehen kann? Wichtig, zunächst solltest du dich versichern oder vergewissern, dass weder ein Schafbock noch ein Herdenschutzhund auf der Weide ist. Wichtig. Wenn doch, solltest du die Weide auf keinen Fall betreten, sondern stattdessen direkt den Hirten kontaktieren. Ansonsten kannst du die Weide langsam und ruhig betreten, dann packst du das Schaf an Becken und Hals in die Wolle und drehst es auf die Seite. Das Schaf kann dann noch etwas benommen sein und in dieser Position verharren. Du solltest dann noch so lange bei ihm bleiben, bis es wieder auf seinen eigenen Beinen stehen kann. Und wenn du das Gefühl hast, dass es sich nicht erholt, wieder informiere den Hirten, der sich dann weiter um sein Schaf kümmern kann. Also das jetzt einfach nur, falls ihr mal irgendwo beim Wandern ein Schaf seht, das auf dem Rücken liegt. Keine gute Situation für ein Schaf. Aber jetzt lasst uns überlegen, wie wir das auf unser geistliches Leben übertragen können. Wie Schafe neigen wir dazu, immer wieder uns vom Hirten zu entfernen. Weil das Gras woanders ja immer grüner erscheint als auf unserer Weide. Das kennen wir ja. Und so entfernen wir uns manchmal sogar vom Hirten, ohne dass wir es wirklich mitbekommen. Und ein Schaf, das auf dem Rücken liegt und keinen Hirten in der Nähe hat, hat ein großes Problem. Manchmal bleiben wir stehen, um uns an unserem Ort, an dem wir gerade sind, auszuruhen, an einem Ort, der abseits des Weges liegt, den der Hirte für uns vorbereitet hat. Und dann kommt es vor, dass wir uns hinlegen, uns ausruhen und auf dem Rücken landen. Unfähig, uns ohne die Hilfe des Hirten wieder aufzurichten. Wir haben uns von ihm distanziert und enden in großen Schwierigkeiten, die wir alleine nicht mehr lösen können. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf kommen wir zu der Frage zurück, die ich eben schon mal gestellt habe. Welchen Zustand stellt mein Hirte bei mir wieder her? Wohin bringt er mich zurück? Wenn ich dem Hirten auf der rechten Straße, der Straße der Rechtschaffenheit, folge, dann ist mein Leben reich, erfüllt und fröhlich. Dann mangelt mir an nichts. Aber wenn ich aufhöre, dem Hirten in irgendeinem Bereich meines Lebens zu folgen und von diesem rechten Pfad abweiche und sündige, dann verliere ich den Anschluss und werde müde. Ich verliere die Beziehung zu meinem Hirten, ich verliere den Kontakt zu meinem Hirten und auch zur Herde und werde müde. Sünde ist nämlich ein ermüdendes Geschäft. All das Taktieren, Verstecken und Vertuschen zermürbt uns. Aber das Problem ist, dass wir oft zu beschäftigt sind, um überhaupt zu erkennen, dass wir vom Weg abgekommen sind und dass wir Wiederherstellung brauchen. Manchmal müssen wir ein bisschen Inventur machen in uns drin. Und deshalb glaube ich, dass der erste Teil von Vers 3 eine so wichtige Brücke zwischen Vers 2 und dem zweiten Teil von Vers 3 ist. Erst wenn wir uns die Zeit nehmen, den Frieden und die Ruhe in der Gegenwart des Hirten zu suchen, sind wir in der Lage, überhaupt zu erkennen, dass wir vom Weg abgekommen sind und dass wir Wiederherstellung brauchen. Nur wenn wir innehalten, um Zeit in Gottes Wort und im Gebet zu verbringen, sind wir in der Lage, auf Gott zu hören. Und nur dann erkennen wir, dass wir vom Weg abgekommen sind. Wir können Gottes Kraut gegen unser Herumirren also nicht verarbeiten, bevor wir nicht zuerst sein Kraut gegen unsere Ruhelosigkeit eingenommen haben. Hört euch also ruhig die letzte Predigt nochmal an. Das ist die Voraussetzung für heute. Aber wie stellt der Hirte unsere Seele dann wieder her, wenn wir uns denn dann von ihm erquicken lassen? Und die Frage wird im zweiten Teil von Vers 3 beantwortet. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Mit anderen Worten, er stellt mich wieder her und er bringt mich in meinen ursprünglichen Zustand zurück. Er gliedert mich wieder in die Herde ein, damit ich ihm auf dem rechten Pfad folgen kann. Wir sehen hier, dass die Wiederherstellung das Werk des Hirten ist. Er stellt meine Seele wieder her. So wie sich ein umgestürztes Schaf nicht selbst wieder aufrichten kann, bin ich unfähig, mein Leben selber wiederherzustellen und aus eigener Kraft heraus wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich kann's nicht, aber der Hirte kann es. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das nicht alles ist. Denn sobald er mich wieder auf den richtigen Weg gebracht hat, muss ich mich dazu entscheiden, dort zu bleiben und dort zu leben und ihm zu folgen. Während mich also nur der Hirte wiederherstellen kann, muss ich mich dafür entscheiden, mit ihm zu kooperieren. Wir können also sagen, wenn Jesus mein Hirte ist, dann lädt er mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen. Allerdings müssen wir dabei bedenken, dass der Hirte die Schafe hütet und sie auf rechter Straße führt, nicht sie treibt. Jesus führt mich und lädt mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen, aber er wird mich niemals antreiben oder mich dazu zwingen, das zu tun. Gottes Kraut gegen unser Herumirren ist, dass er uns einlädt, dem Hirten auf seinem Weg zu folgen. Aber damit dieses Kraut auch wirklich hilft, müssen wir seine Einladung annehmen und das Kraut einnehmen. Wir sollen Jesus also auf dem richtigen Weg folgen. Nur leider reden wir uns immer wieder ein, dass es so schwierig wäre, diesen Weg zu finden. Wir tun so, als hätte Gott seinen Weg verborgen und es uns extra schwer gemacht, ihn zu finden. Dabei hat er diesen Weg eigentlich gar nicht so schwer versteckt. Er hat ihn eigentlich sogar recht gut markiert, damit wir ihn finden können. Lasst mich euch daher kurz 4 einfache Schritte zeigen, wie wir die Einladung Jesu, ihm auf seinem Weg zu folgen, annehmen können. Ich denke, die meisten von uns würden sich wünschen, dass uns Gott einen vollständigen Fahrplan des Lebens gibt, das er für uns geplant hat. Dann könnten wir uns diesen Fahrplan ansehen und wir könnten entscheiden, ob wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Und stattdessen gibt er uns immer nur die Richtung vor, in die wir gehen sollen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es gibt für uns keine Möglichkeit, nach vorne zu schauen, um die nächsten Schritte zu sehen. Gott zeigt uns immer nur den ersten Schritt, den nächsten, der gerade ansteht. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ergibt das auch durchaus Sinn. Denn wenn wir jeden Schritt und jedes Detail unseres Lebens kennen würden, dann bräuchten wir keinen Glauben mehr. Wir würden es niemals wirklich lernen, Gott zu vertrauen. Ich denke nämlich, dass Gott uns in unserem Leben oft vor schwierige Aufgaben und Entscheidungen stellt, damit wir uns daran erinnern, dass wir jemanden brauchen, der größer ist als wir. Wir sollen uns daran erinnern, dass wir unseren Hirten brauchen, der uns führt. Und aus diesem Grund hat Salomo in Sprüche 3, Vers 5 und 6 geschrieben: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Schafe sollten sich ihren Weg nicht selbst aussuchen, weil sie keinen besonders guten Orientierungssinn haben. Wenn sie also am Leben bleiben und gedeihen wollen, dann müssen sie sich dazu entscheiden, dem Hirten auf dem Weg zu folgen, den er für sie vorgesehen hat. Die Schafe wissen nicht im Voraus, wohin der Hirte sie führen wird. Aber sie lernen schnell darauf zu vertrauen, dass der Hirte weiß, was das Beste für sie ist. Auch wenn das für Sie vielleicht erstmal keinen Sinn ergibt. Vielleicht sollten wir daher weniger dafür beten, dass Gott uns seinen Willen offenbart, sondern ihn stattdessen mehr darum bitten, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen und seinen Weg zu gehen, auch wenn er in unseren Köpfen vielleicht keinen Sinn ergibt. Wir sollten für Vertrauen beten. Aber gleichzeitig dürfen wir diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen, das muss ich dazu sagen. Gott verspricht uns nämlich nicht, uns auf Wege des Wohlstandes, des Ruhms, der Bequemlichkeit oder der Beliebtheit zu führen. Er verspricht uns, uns auf den Pfaden der Rechtschaffenheit zu führen. Das kann auch durchaus mal Schmerzen und Unannehmlichkeit mit einschließen, nämlich dann, wenn es das ist, was wir brauchen, um sein Ziel zu erreichen. Wenn Jesus mein Hirte ist, lädt er mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen. Und der erste Schritt dafür ist, sich voll und ganz auf seine Führung zu verlassen. Auch dann, wenn uns der Weg nicht besonders sinnvoll vorkommt und uns nicht besonders angenehm erscheint. Aber auch wenn wir nicht Gottes ganzen Weg kennen, müssen wir zugeben, dass große Teile Gottes Willens bereits in der Bibel nachzulesen sind. Es gibt nämlich eine Reihe von Aussagen in der Bibel, die ausdrücklich als Gottes Wille bezeichnet werden. Wir können uns da jetzt nicht alle angucken, aber ein paar habe ich euch rausgesucht. Erstens, es ist Gottes Wille, dass du gerettet wirst. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Wille. Zweitens, es ist Gottes Wille, dass wir ein rechtschaffenes Leben führen. Paulus schreibt dazu in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wieder, das ist Gottes Wille. Drittens, es ist auch Gottes Wille, dass wir Gutes tun. Wir lesen das in 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Ziemlich deutlich geschrieben, ne? Wir sollen durch unsere guten Taten anderen Menschen das Maul stopfen. Nicht, indem wir ihnen was ins Maul stopfen, sondern durch gute Taten. Das ist Gottes Wille. Und es ist Gottes Wille, dass wir in allen Situationen fröhlich und dankbar sind. Das schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das will Gott. Zusätzlich zu diesen Stellen enthält die Bibel auch eine Reihe von Geboten, die ebenfalls Gottes Willen für unser Leben zum Ausdruck bringen. Wir müssen nicht lange nachdenken, ob Mord, Ehebruch, Diebstahl, Heuchelei, der Gehorsam gegenüber unseren Eltern und dem Staat, ob das Gottes Wille ist oder nicht. Müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Das wird in der Bibel jeweils ausdrücklich klargestellt. Wenn wir vom rechten Weg abgewichen sind, dann sollten wir nicht erwarten, dass uns der Hirte zurückführt, wenn wir nicht bereit dazu sind, dem zu gehorchen, was wir bereits von Gottes Willen wissen. Bist du jemals mit deinem Navi gefahren und hast eine Ausfahrt verpasst? Ich schon, öfter mal. Wenn das passiert, dann hat das Navi manchmal eine alternative Route parat. Aber ganz oft ist Umdrehen die einzige Möglichkeit, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Man muss dorthin zurück, wo man falsch gefahren ist. Es scheint, als ob Gott ganz ähnlich arbeiten würde. Wenn wir vom Weg abgekommen sind, dann nimmt Gott uns gelegentlich auch auf einen anderen Weg mit, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben möchte. So ein Umweg halt. Aber meistens bringt er uns zu einer geistlichen Umkehr, die wir Buße nennen. Er hilft uns durch die Teile seines Willens, die wir bereits kennen, an einen Ort des Gehorsams zurückzukehren, bevor er uns die nächste Etappe unseres Lebensweges offenbart. Also wenn Jesus mein Hirte ist, dann lädt er mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen. Aber um diese Einladung anzunehmen, muss ich den Teilen seines Willens gehorchen, die ich bereits kenne. In einer Herde gibt es gewöhnlich einige Schafe, die immer und immer wieder weglaufen. Und obwohl der Hirte zweifellos manchmal frustriert von diesen Schafen ist, sind sie ihm trotzdem wichtig. Er folgt ihnen und bringt sie zur Herde zurück. Immer und immer und immer wieder. Aber dann gibt es auch noch die Schafe, die sich so sehr über den Hirten freuen, dass sie ständig an seiner Seite bleiben. Weil sie ständig in seiner Gegenwart sein wollen, folgen sie ihm, wohin er auch geht. Und weil der Hirte ständig auf den richtigen Wegen ist, bleiben auch die Schafe, die ihm folgen, auf den richtigen Wegen. Dasselbe gilt für uns. Je mehr wir uns an Jesus erfreuen, desto mehr werden wir in seiner Nähe bleiben und ihm folgen. Das Ergebnis ist, dass wir nicht mehr so oft von den richtigen Wegen abkommen, weil wir ja bei unserem Herrn, bei unserem Hirten sein wollen. Wenn wir diesen Pfad dann doch einmal verlassen und der Hirte kommt, um uns wieder herzustellen, dann können wir es kaum erwarten, zu unserer innigen Gemeinschaft mit ihm zurückzukehren. Und dann gehen wir wieder voller Freude mit ihm auf dem Pfaden der Rechtschaffenheit. In Psalm 37, Vers 4 schreibt König David: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Leider wird dieser Vers immer wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Er wird verwendet, um die Idee zu lehren, dass Gott dir alles gibt, was du willst, wenn du dich nur an ihm erfreust. Aber im Kontext des ganzen Psalms wird deutlich, dass Davids Absicht nicht darin lag, Gott in irgendeiner Weise zu manipulieren, um das zu bekommen, was er wollte. Stattdessen geht es in diesem Psalm darum, große Freude und Begeisterung darin zu finden, sein Leben Gott anzuvertrauen und darauf zu vertrauen, dass Gott den besten Weg kennt. Der Sinn dieses Verses ist also: Wenn ich mich an meinem Hirten erfreue, dann wird er mir Wünsche geben, die mit seinem Willen für mein Leben übereinstimmen. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann lädt er mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich tun kann, um seine Einladung anzunehmen, ist, mich an ihm zu erfreuen und damit die Gemeinschaft zu ihm zu suchen und zu halten. Wir sollen also der Führung des Hirten vertrauen, ihm gehorchen und uns an ihm erfreuen. Und nach diesen drei Schritten erfordert die Nachfolge Jesu auf seinem Weg einen letzten Schritt. Und das ist: Mach, was du willst. Ich vermute, ihr habt jetzt nicht erwartet, dass ich das sage, oder? Vielleicht hat es euch ein bisschen überrumpelt, weil wir oft die Vorstellung haben, dass Gottes Wille etwas Schreckliches ist. Etwas, das wir mit Ach und Krach irgendwie durchstehen müssen. Also sagen wir so etwas wie: Gott, ich verspreche dir, dir voll und ganz zu vertrauen und dir zu folgen, aber bitte verlange nicht von mir, dass ich... Also, und das ersetzen wir dann, diese Lücke füllen wir dann mit irgendetwas, was uns unangenehm erscheint und was wir nicht wollen. Aber Tatsache ist, dass Gott uns besser kennt als wir uns selbst, weil er jeden von uns geschaffen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass er jeden von uns genau so gemacht hat, wie er es wollte, damit wir seine Absichten, Pläne und Wege in unserem Leben verwirklichen können. Gerade eben haben wir gesehen, dass Gott uns seine Wünsche in unsere Herzen legt, wenn wir uns an ihm erfreuen. Wie kommen wir denn dann auf die Idee, dass Gottes Wille etwas sein muss, das wir hassen? Das passt dann doch nicht zusammen. Hin und wieder werde ich gefragt, woher ich wusste, dass Gott will, dass ich Pastor werde. Als ich mich dazu entschieden habe, Jesus nachzufolgen, hatte ich keine Ahnung, dass er mich eines Tages in diese Rolle berufen würde. Obwohl ich nie zu Gott gesagt habe: Bitte mach mich nicht zum Pastor, war das sicherlich eine der letzten Sachen, womit ich gerechnet hätte. Aber ich bin überzeugt, dass Gott im Lauf der Jahre in mir den Wunsch entwickelte, mich um seine Schafe zu kümmern. Im Wesentlichen wurde ich also Pastor, weil ich das tun wollte, nachdem Gott diesen Wunsch in mein Herz gelegt hatte. Und das ist es auch, was in Hebräer 13, Vers 20 und 21 deutlich wird, wo wir lesen: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott legt seinen Wunsch in uns hinein, dass es unser Wunsch wird, das zu tun. Und wenn wir das haben, dann können wir machen, was wir wollen. Denn dann wollen wir das, was Gott will. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann lädt er mich ein, ihm auf seinem Weg zu folgen. Und oft besteht der letzte Schritt in diesem Prozess darin, dass einfach nur das zu tun, was ich tun möchte. Aber wichtig, du musst erst die anderen drei Schritte gehen und voll und ganz deinem Hirten folgen. Liebst du Gott von ganzem Herzen, aber du entfernst dich trotzdem von Zeit zu Zeit von ihm? Er ist dein Hirte, aber dann und wann landest du dennoch auf deinem Rücken und kannst dich nicht mehr umdrehen? Nun, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn selbst den frommsten Menschen in der Bibel ging es irgendwann in ihrem Leben ganz genauso. Aber die gute Nachricht ist, dass du nicht getrennt von deinem Hirten bleiben musst. Der gute Hirte möchte deine Seele wiederherstellen. Er möchte dich erquicken. Er möchte dich umdrehen, wenn du auf dem Rücken liegst. Das ist ein Werk, das er mit Freude tut. Aber er wird diese Arbeit nicht ohne deine Mitarbeit tun. Mit Gott zusammenarbeiten. Deshalb vertraue seiner Führung, gehorche seinem Willen, erfreue dich an ihm und mach dann, was er dich wollen lässt. Denn er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Amen.